Provokante Frage am Anfang. Warum lassen wir Kinder nur selten oder vielleicht auch gar nicht, je nachdem, zur Gemeinschaftsstunde oder zu Gottesdiensten mitkommen? Verstehen sie zu wenig von dem, was gesagt wird, was gepredigt wird? Vielleicht wird es so. Ihr, die ihr noch hier sitzt, könnt mir dann ein Urteil aussprechen hinterher. Schauen wir mal. Ja, wahrscheinlich ist das so. Man muss Kindern das Evangelium ein bisschen kindgemäß erklären. Das ist völlig richtig. Aber sind sie deshalb weniger wert? Was macht Kinder wertvoll? Was macht Kinder wichtig? Heute bei uns in Mitteleuropa geht es Kindern ja ziemlich gut. Also ich sage mal, die materielle und gesundheitliche Versorgung ist über weite Strecken richtig gut. Sie sind per Gesetz gut geschützt, auch wenn das in der Praxis vielleicht nicht immer funktioniert. Sie sind erst spät schuldfähig oder strafmündig, ab 14 oder 18, je nachdem, was sie tun oder worum es geht. Es gibt reichlich Bildung, die müssen in die Schule gehen. Das gefällt nicht jedem Kind, aber es ist ein großes Vorrecht. Nicht ohne Grund ist Schulbildung ein großes Ziel vieler Kinderhilfswerke, die so weltweit aktiv sind. Und von Seiten der Erwachsenen, und das muss man ganz ehrlich so sagen, gibt es in Deutschland sehr unterschiedliche Einstellungen zu Kindern. Für die einen sind eigene Kinder eine große Glücksquelle oder auch fremde Kinder. Das kann man beides hernehmen. Es fällt sogar manchmal ins Extreme, dass die Kinder dann verwöhnt werden und gefördert, wo es nur geht. Und dass denen meistens zu viel wird, bis dahin, dass Kinder dann so als Projektionsfläche für verpasste eigene Lebensträume werden. Und für die anderen Menschen, Erwachsene in Deutschland, das gibt es tatsächlich, ich kenne solche Leute, da sind Kinder einfach nur laut, nervig. Sie machen Arbeit, kosten Geld und schränken die eigene Freiheit ein. Tja, dann sind sie Last und Hindernis. Hindernis vielleicht durch der eigenen Karriere und der eigenen Selbstverwirklichung. Kinder werden als Luxus angesehen. Der tatsächliche Nutzen ist nicht so richtig offensichtlich, weil bei uns die Versorgung im Rentenalter nicht direkt mit den eigenen Kindern zusammenhängt. Man sieht das nicht sofort, aber indirekt natürlich schon. Irgendjemand muss die Renten ja bezahlen, die dann unsere Rentner so bekommen. Na, das ist ja nicht so, dass man das anspart sein Leben lang und dann was kriegt, sondern das ist ja so, dass das tatsächlich das, was jetzt eingezahlt wird, wird im nächsten Moment auch wieder ausgegeben. Ohne Kinder geht es also nicht, oder ohne welche, die dann ins erwerbsfähige Alter kommen. Und mittlerweile ist es bei uns auch so, und das polarisiert ziemlich stark, zumindest nehme ich das so wahr, werden Kinder ja auch in der Gesellschaftspolitik wahrgenommen und ernst genommen. Ich sage jetzt bloß mal so Stichwort Fridays for Future, ohne das näher auszuführen. Wie sah das zu biblischer Zeit aus? Im Alten Testament zumindest ganz anders. Positiv war, dass Kinderreichtum ein Zeichen von Segen Gottes war. Aber auch ein Zeichen für Wohlstand. Viele Kinder musste man ernähren und musste sie sich auch leisten können. Ich lese mal ein paar Verse aus dem Psalm 127 und 128. Da steht, siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Wohl dem, der seinen Köcher mit Kindern gefüllt hat. Sie werden nicht zu Schanden, wenn sie mit ihren Feinden verhandeln im Tor. Und aus dem Psalm 128 noch zwei Verse. Der Herr wird dich segnen aus Zion, dass du siehst das Glück Jerusalems dein Leben lang und siehst Kinder deiner Kinder. Kinder als Segen Gottes, als Geschenk. Aber viele Kinder zu haben, war auch nützlich. Denn Kinder waren, und das ist anders als heute bei uns, Kinder waren die unmittelbare Absicherung der Eltern im Alter. Insofern war eigene Kinder zu haben eine existenzielle Notwendigkeit. Ein strukturiertes Sozial- und Rentensystem, so wie wir das heute kennen, das gab es nicht. Kinder hatten die Aufgabe, für ihre alt gewordenen Eltern zu sorgen, meist auch direkt im eigenen Haus. Und, muss man ehrlicherweise dazu sagen, bis vor wenigen 100 Jahren war das bei uns in Deutschland genauso Standard. Und Kinder ein ganz wichtiger Bestandteil auch der 10 Gebote. Ehre Vater und Mutter steht dort. Dagegen war der gesellschaftliche Wert von Kindern ziemlich gering. Sie waren religiös und politisch eher unbedeutend, galten nur als begrenzt zurechnungsfähig. Ist schon daran erkennbar, dass bei Personen in der Bibel höchst selten aus ihrer Kindheit berichtet wird. Es gibt ein paar wenige Beispiele, Mose, Josef, Samuel und Jesus, na klar. Und es gibt so manche Vater-Sohn-Begebenheiten, die uns in der Bibel berichtet werden, der Bruderstreit von Jakob und Esau, die Erwählung Davids, wo David ja auch noch sehr jung ist. Man könnte auch die Opferung von Isaak mit heranführen. Oder das Verhältnis von Saul und Jonathan, der auch Vater-Sohn-Konflikt war. Man kann aber bei manchen davon schon ausgehen, dass die Söhne schon erwachsen waren und nicht wirklich Kinder. Wobei, im Alten Testament wird eine Grenze des Erwachsenwerdens nicht so richtig beschrieben. Ich habe zumindest keine gefunden. Später gab es dann im Judentum, und es gibt es bis heute, diese Bar Mitzwa-Feier, vielleicht vergleichbar mit unserer Konfirmation heute. Aber ansonsten, im Alten Testament endete die Kindheit, wenn die Person Reife und Selbstständigkeit an den Tag legte. Zum Beispiel der Sohn zieht zu Hause aus und stellt sich auf eigene Beine, oder die Tochter heiratet und ist damit von den Eltern unabhängig. Gibt auch ein paar Beispiele dazu. Esther zum Beispiel als Pflegetochter von Mordechai, die ist dann an den Königshof gekommen. Man geht davon aus, dass sie da auch noch sehr jung war. Oder Maria als werdende Mutter von Jesus, war noch nicht mal verheiratet. Oder Jesus als Zwölfjähriger im Tempel. Als Zwölfjähriger, ne? Der theologische Streit mit den Priestern und der Schriftgelehrten, den er damals hatte. Da haben Kinder Reife an den Tag gelegt. Wie alt sie wirklich da waren, außer bei Jesus, wissen wir es nicht. Und es war zur damaligen Zeit so, solange Kinder im Haushalt der Eltern lebten, waren sie rechtlich Eigentum, Besitz, wie weit man das jetzt auch umschreiben mag, des Vaters, unabhängig vom Alter. Heute kennt man ja so den Spruch, solange du deine Füße unter meinen Tisch steckst. Ne? Das galt damals wirklich. Ein Beispiel dazu aus der Bibel, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der eine Sohn hat sich vom Acker gemacht mit seinem ganzen Erbe, mit seinem Erbteil. Aber der andere war auch noch da. Und der war tatsächlich seinem Vater weisungsgebunden. Das lesen wir dann hinten raus in der Geschichte, wo er seinem Vater vorhält, ich habe immer das gemacht, was du gesagt hast. Was spannend ist, von Töchtern, also namentlich, ist im Alten Testament nur sehr selten die Rede. Ein Beispiel habe ich dazu gefunden, nämlich die Dinah. Als einzige namentlich erwähnte Schwester der 12 Söhne Jakobs. Warum werden die Töchter nicht erwähnt? Ich weiß es nicht genau. Hat bestimmt ein bisschen mit der patriarchalischen Einstellung damals zu tun, dass sich über den Sohn halt die Familie fortsetzt. Na, also im Stammbaum und für den Fortbestand der Familie waren die Söhne wichtig. Die Töchter, klar, die haben die Kinder zur Welt gebracht, aber der Name musste weitergegeben werden über den Sohn. Und damit waren sie in der öffentlichen Wahrnehmung natürlich noch unwichtiger als die Jungs, auch wenn das in der Praxis vielleicht ganz anders aussah. Aber wir lesen zumindest wenig davon. Und Kinder waren gesellschaftlich ganz unten angesiedelt und die litten als erstes und auch am meisten, wenn Not und Armut eine Familie getroffen hat. Es ist tatsächlich so, dass die Verpfändung oder Versklavung von Kindern im Armutsfall keine Seltenheit war. Dazu auch ein Vers, also 2. Könige. Das ist die Geschichte von Elisa, der bei der Witwe wohnt. Und da steht am Anfang, und es schrie eine Frau unter den Frauen der Prophetenjünger zu Elisa und sprach, dein Knecht, mein Mann, ist gestorben Und du weißt ja, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen zu leibeigenen Knechten. So lief das. Was es auch gab, Fronarbeit am Königshof. Dass die Kinder da eingezogen wurden. Zumindest eine Drohung, dazu habe ich gelesen, 1. Samuel 8, wo Samuel dem Volk vorhält, was sie alles erwartet, wenn sie sich einen König erwählen. Ich lese ein paar Verse davon vor. Und Samuel sprach, das wird des Königs Recht sein, der über euch herrschen wird. Eure Söhne wird er nehmen für seinen Wagen und seine Gespanne und dass sie vor seinem Wagen herlaufen. Und zu Hauptleuten über 1000 und über 50 und dass sie ihm seinen Acker bearbeiten und seine Ernte einsammeln und dass sie seine Kriegswaffen machen und was zu seinen Wagen gehört. Eure Töchter aber wird er nehmen, dass sie Salben bereiten, kochen und backen. Ein ganz extremer Fall ist auch noch in der Bibel berichtet. 1. Mose 19, die Geschichte, wo Lot in Sodom wohnt. Ich weiß nicht, wer die Geschichte gerade vor Augen hat. Da ist es ja so, dass die Sodomiten dann den Lot regelrecht bedrängen und bedrohen, weil sie seine Gäste haben wollen, zu welchem Zwecke auch immer. Und der Lot ist tatsächlich bereit, seine eigenen Töchter als Ersatz für die Gäste den Sodomiten zur Verfügung zu stellen. Was dahinter steht oder was dann zu erwarten ist, kann man sich ja selber denken. Was mir auch aufgefallen ist im Alten Testament, von Schulbildung ist nicht so richtig die Rede. Wissen wurde innerhalb der Familien, der Sippen weitergegeben von Generation zu Generation, aber spätestens im Neuen Testament gab es Tora-Schulen, in denen Kinder, hauptsächlich Jungen, in den Gesetzen des Mose ausgebildet werden konnten. Es war keine Pflicht. Es war vielleicht nicht mal allgemeiner Standard, ich weiß es nicht. Eine Sache möchte ich noch positiv erwähnen, was die Erziehung betrifft. Wenn man so, je nachdem, was man von der Bibelübersetzung hernimmt, ist ja da in der Beziehung immer mal so von Zucht die Rede. Ja. Als Deutscher nimmt man das gerne auch im Verhältnis, im Zusammenhang mit dem Zuchthaus, also im Gefängnis, aber es hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Es ist einfach bloß ein Missverständnis von dem Begriff, den Luther da in die Bibelübersetzung reingebracht hat. Also wenn man mal genauer hinguckt, so eine Erziehung mit harter Hand und vielen Strafen ist eigentlich in der Bibel nie erkennbar. Und jetzt möchte ich auch wirklich mal in die Bibel reingucken. In den Bibeltext, den es mir eigentlich geht. Ganz bekannte Geschichte. Markus 10, Verse 13 bis 16. Und sie brachten Kinder zu Jesus, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Kindern gehört das Reich Gottes. Heute lesen wir diesen Satz relativ entspannt, eben weil Kinder in unserer Gesellschaft einen ziemlich hohen Status haben. Aber ich habe ja gerade noch mal so ein bisschen einen Blick drauf geworfen, wie das zu biblischen Zeiten aussah, wie Kinder da standen. Kinder gelten damals wie heute als begrenzt zurechnungsfähig, nicht als vollgültige Personen der Gesellschaft. Und da könnte man eigentlich denken, okay, da müsste für sie der Weg zum Reich Gottes ja vielleicht ein bisschen schwerer sein. Damals war es tatsächlich so, dass sie die Gesetze des Mose und ihre Tragweite und Konsequenzen bestimmt nicht so richtig begreifen konnten. Haben vielleicht an manchen Stellen nicht mal die Erwachsenen geschafft. Demzufolge war die Erfüllung der Gesetze auch schwierig. Da gehörte Vernunft dazu und ganz viel Selbstdisziplin. Eigenschaften, die Kinder, zumindest meiner Erfahrung nach mit meinen eigenen Kindern, nur ein bisschen eingeschränkt haben. Es wird so langsam mit dem Älterwerden, aber fehlt noch einiges. Und da fehlt es bei Selbstdisziplin bei mir als Erwachsenen auch schon. Und ich denke mal, heute wird es Kindern auch an vielen Stellen schwerfallen, die Bibel zu verstehen. Könnt ihr mir ja dann hinterher mal erzählen. Ich weiß nicht, wie tief ihr schon in der Bibel gelesen habt. Es fängt ja schon bei ganz elementaren Sachen an, dass jeder Mensch vor Gott schuldig ist von Geburt an und dass Jesus deswegen in grausamen Tod am Kreuz sterben musste. Aber wie sollte das erst bei so brutalen Berichten aus dem Alten Testament sein? Oder bei so ganz theologisch tiefschürfenden Briefen von Paulus? Oder bei der Offenbarung? Da haben ja schon wir Erwachsenen Probleme. Also ich zumindest. Und ja, da sind Kinder bestimmt ein bisschen im Nachteil. Weil sie aus unserer Sicht, als Erwachsene, aus meiner Sicht, zu wenig verstehen. Und das war zu biblischen Zeiten so. Und auf andere Art und Weise ist es heute immer noch so. Und trotzdem sagt Jesus den Kindern das Reich Gottes zu. Oder vielleicht gerade deswegen. Seine Jünger hätten die Kinder samt ihren Eltern ziemlich rüde weggeschickt. Steht ja in einem Vers, die Jünger aber fuhren sie an. Wenn ich jemanden anfahre, also verbal anfahre, dann ist das nicht gerade der feine Umgangston. Das war damals überhaupt nie anstößig. Die Kinder hatten in so einer Versammlung von Erwachsenen einfach nichts zu suchen. Die durften sich im Abseits halten, im Hintergrund, wenn Erwachsene zusammenkamen. Und dann war es hier auch noch ein vielbeschäftigter, beliebter Rabbi, den sie stören wollten. Das ging ja gar nie. Aber an Jesu Reaktion merken wir gleich, dass er ganz anders denkt. Jesus wurde unwillig. Das sind Emotionen, die wir von Jesus relativ selten lesen. Dass Jesus mal schlecht drauf ist. Hier ist es so. Die gesellschaftlichen Konventionen damals einfach so zu akzeptieren, das kam für Jesus ja nie in Frage. Nein, andersrum. Er stellt die Konvention in Frage. Kinder standen seit jeher am Rand der Gesellschaft und Jesus schmeißt es über den Haufen. Jesus stellt die Kinder in die Mitte. Das forderte die Erwachsenen seiner Zeit heraus. Das war eine Zumutung. Für uns heute wirkt das nicht mehr so radikal, weil der Bezug zu Kindern eben ein ganz anderer ist. Aber das Bild vom Rand und Mitte der Gesellschaft lässt sich ja nicht nur auf Kinder anwenden. Auch heute gibt es Menschen am Rand unserer Gesellschaft. Und vielleicht sind wir herausgefordert, sie in die Mitte zu stellen, ihnen das Reich Gottes nahezubringen. Und ich bin froh und dankbar und auch stolz auf jeden, der diese Herausforderung annimmt. Weil es bei mir selber da ehrlich gesagt ganz schön herbert, mit Leuten vom Rand der Gesellschaft in Kontakt zu kommen. Und dann sagt Jesus, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Jesus zieht die Kinder nicht nur vom Rand in die Mitte, er geht noch weiter und er stellt das Kind als Vorbild für uns hin. Wie soll das denn gehen? Als Erwachsener von einem Kind lernen, das in aller Regel weniger Wissen, weniger Erfahrung und weniger Verstand hat? Jetzt mal so plakativ gesagt. Was heißt es denn genau, das Reich Gottes zu empfangen wie ein Kind? Kinder sind oft naiv, vertrauensvoll und gutgläubig. Das wird in der Regel in unserer Gesellschaft als, ja, zumindest unpraktisch angesehen. Eher negativ. Kinder können vielleicht durch Situationen, was daraus an Entscheidungen notwendig ist, nicht so richtig verstehen, beurteilen. Vielleicht ist es so. Und zumindest meine Kinder, so die kleineren von den Vieren, die ich habe, die handeln noch manchmal ziemlich gedankenlos, immer irrational. Kinder kennen Gefahr und Angst nicht oder nur begrenzt. Und manchmal auch keine Sorgen. Und Kinder sind alleine nicht existenzfähig. Sie sind auf Hilfe und Unterstützung angewiesen. Und genau darum müssen sie auch vertrauen. Sie müssen sich auf andere verlassen. Es geht gar nicht ohne. Nicht, dass Erwachsene das nicht müssten. Wir müssen permanent irgendjemandem vertrauen. Sonst könnten wir auch nicht leben. Das fängt schon beim Busfahrer an, bei dem ich früh einsteige, um zur Arbeit zu fahren. Da muss ich auch darauf vertrauen, dass der mich heil dorthin bringt, wo ich hin will. Und nicht irgendwo falsch abbiegt oder den Bus in den Graben setzt. Aber für Kinder trifft es noch viel stärker zu. Ja, und die kindliche Naivität und Leichtgläubigkeit, die hat auch eine gute Seite. Eine gute Seite, die uns Menschen mit zunehmendem Alter leider ein bisschen verloren geht. Kinder können Großartiges, tolle Sachen, tolle Erlebnisse einfach staunend annehmen. Je kleiner, desto mehr. Sie müssen nicht alles bis ins kleinste Detail hinterfragen und verstehen. Und sie haben kein Problem damit, Geschenke anzunehmen. Ohne gleich an eine Gegenleistung zu denken. Ich kenne das aus meiner Schwiegerfamilie ziemlich gut. Also wenn es da ins Geschenke annehmen geht, da wird gleich darüber nachgedacht, wie kann ich denn das zurückgeben und was schenke ich dem denn jetzt im Gegenzug? Schwierig. Als Erwachsener bin ich in vielen Dingen skeptisch. Ich will erstmal Hintergründe beleuchten, das Kleingedruckte lesen. Nicht in jedem Vertrag, den ich abschließe, mache ich das. Auf Sicherheit gehen und schenken lasse ich mir auch nicht gerne was. Einfach so. Vielleicht kommt es einfach zu oft vor, dass man als Mensch auf irgendeine Art und Weise oder von irgendwas enttäuscht und im Stich gelassen wird. Das sind Erfahrungen, die sich im Laufe des Lebens einprägen. Und letztendlich machen wir es doch im Glauben genauso. Seit Jahrtausenden studieren Schriftgelehrte und Theologen die biblischen Texte. Sie forschen nach geschichtlichen und gesellschaftlichen Zusammenhängen und Hintergründen. Es wird interpretiert, verglichen, man redet sich die Köpfe heiß. Muss man diese und diese Textstelle jetzt so oder so verstehen? Was, wenn Gott das ganz anders meint? Wurde es vielleicht falsch oder missverständlich übersetzt? Ich hatte vorhin gerade das mit der Zucht, ne? Ist es jetzt nur in die damalige Zeit hineingetagt oder gilt das heute immer noch genauso wortwörtlich? Solche und ähnliche Fragen werden dann hoch und runter diskutiert und erzählen tatsächlich auch, muss man ganz ehrlich sagen, die vielen eigentlich unkritischen theologischen Erklärungen und Interpretationen mit rein, die die Bibel wirklich ernst nehmen. Und ganz ehrlich, im Grunde schlage ich doch in die gleiche Kerbe auch mit rein, wenn ich hier stehe und predige und die Bibel erkläre, so wie ich sie verstehe. Ich versuche die biblische Botschaft, oder eigentlich nur einen Teil davon, so gut wie möglich zu verstehen und zu erklären, wie ich es verstehe. Und dann sagt Jesus, ihr müsst das Reich Gottes empfangen wie ein Kind. Ein Kind kann sich ganz einfach für Jesus und sein Geschenk begeistern und es annehmen, so wie es ist. Das ist es, worum es geht. Gott schenkt uns die Eintrittskarte zum ewigen Leben und wir haben oft nichts Besseres zu tun, als den Haken an der Sache zu suchen und die Gebrauchsanleitung vorwärts und rückwärts zu studieren. Annehmen wie ein Kind kann dann auch bedeuten, die Botschaft der Bibel mal wieder auf den wirklich wichtigen Kern runterzubrechen. Das, was Kinder verstehen und wissen müssen. Und manchmal ist es ziemlich überraschend, wie einfach, unkompliziert und doch gut sich Kinder die Botschaften der Bibel erklären. Ein Beispiel kann ich euch geben, und man kann tatsächlich davon lernen. Mein Neffe Elia zu seinem Opa, nicht gläubiger Opa, also nicht mein Vater, sondern der Schwiegervater meiner Schwester, hat zu ihm sinngemäß gesagt, wo er bei ihm zu Besuch war und es darum ging, hier Regeln einzuhalten und was weiß ich, sagt er glatt weg zu seinem Opa, du bist zwar hier im Haus der Chef, aber der große Chef ist Gott. Was soll man dazu noch sagen? Ja, und darüber hinaus wissen wir eins nicht. Haben Kinder womöglich einen Freifahrtschein ins Reich Gottes? Eben weil sie die Entscheidung selten mit voller Tragweite selber treffen können? Die Antwort werden wir erst in der Ewigkeit erfahren. Aber eins ist offensichtlich. Die unmündigen Kinder haben jedenfalls viel bessere Chancen auf die Ewigkeit bei Jesus, als wir Erwachsenen, die glauben, alles verstanden zu haben oder alles verstehen zu müssen.